Hier ist der Valley Talk, der Tech- und Finanzpodcast aus dem Silicon Valley, featured bei Vivo. Heute geht es bei uns unter anderem um dieses Thema. Wie sehen die Amerikaner den Wirtschaftsstandort Deutschland? Außerdem, Kalifornien bringt ein neues KI-Gesetz auf den Weg und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die weltweite KI-Entwicklung.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Wir reden heute darüber, wie die Amis auf den Wirtschaftsstandort Deutschland blicken. Matthias Hohensee, Korrespondent der Wirtschaftswoche im Silicon Valley. Du bist gerade von einem kurzen Deutschlandbesuch zurückgekehrt. Und ich hatte 1 bis 2 nicht zitierfähige E-Mails von dir in meinem Postfach. Stichwort Deutsche Bahn.
Ja, Markus, ich hatte den großen Fehler begangen. Ich hätte es besser wissen müssen und habe statt einen Inlandsflieger zu nehmen von Düsseldorf nach Berlin, habe ich mich bewusst entschieden, den Zug zu nehmen. Und die hatten auch ein super gutes Angebot, so um die 30 Euro, erste Klasse nach Berlin, nur 4 Stunden, 15 Minuten. Und um es ein bisschen abzukürzen, das wurden dann über 7 Stunden. Zwischenzeitlich wusste man nicht, ob man überhaupt ankommen wird noch in Berlin. Typisches Problem, technische Ausfälle bei der Bahn. Probleme mit der Weiche und also ich war dann praktisch sozusagen den ganzen lieben langen Tag in Deutschland unterwegs mit der Bahn, auch über Strecken, wo wir umgeleitet wurden, über Magdeburg-Stände, die ich so noch nicht gesehen hatte. Leider war es da schon dunkel, aber mich hat überrascht, wie freundlich das Personal war am Zug und auch wie gelassen mittlerweile meine Mitreisenden waren, die ja früher, glaube ich, schon an der Decke geklebt hätten.
Das war im Übrigen auch ein Kommentar, den ich von einem guten Freund bekommen habe. Der Schweizer ist, der sagte, er war mit seinem Sohn, war er zur Weltmeisterschaft da und den
Europameisterschaft.
Europameisterschaft und denen standen als Schweizer die Haare zu Berge, als sie gesehen haben, was da in Deutschland los ist mit der Bahn. Denn irgendwann mal, vor vielen Jahren, waren wir ja mal Vorbild, aber auch die haben gesagt, es war sagenhaft, wie gelassen die Deutschen damit umgegangen sind. Also ich denke, wir haben schon Übungen damit, ne?
Aber das ist natürlich auch symptomatisch für diesen Wirtschaftsstandort. Und zahlt nicht gerade auf das Thema Infrastruktur ein.
Ja, das kann man sicherlich so sehen. Ne? Also auch wenn man sich die Infrastruktur also von den Autobahnen her und den Straßen her ansieht, ne? Da können wir Amerikaner uns ja hier nicht brüsten mit besonderer Qualität. Da muss ich sehr viel auch hier tun. Aber wenn man dann nach Europa kommt und man war eigentlich bessere Zustände gewöhnt und sieht dann, wie die Straßen aussehen in Deutschland größtenteils und die Baustellen, die ja ewig lange dauern und natürlich die ganzen Streiks, die das Ganze auch wieder zerschlagen. Also da muss man sich schon an den Kopf packen. Ne? Das ist eigentlich kein Zustand.
So mancher Deutscher, der hier in den USA, in Kalifornien im Urlaub war, wird sagen, naja, diese 3 Podcast-Hansel, die haben da ja easy zu reden, denn in den USA gibt es ja überhaupt keine vernünftige Bahninfrastruktur.
Ja, das stimmt und das erklärt vielleicht auch meine Gelassenheit, die ich hatte, als ich da unterwegs war, denn ich bin ja hier in den USA genauso Verspätungen gewohnt, gerade bei Fliegern, wo man jetzt auch nicht genau weiß, ob man den Termin schafft oder nicht. Aber dafür, dass Deutschland ja als Land der Effizienz gilt und dass alle so pünktlich sind, ist es schon, sage ich mal, nicht gut für den Standort. Ich kann mich erinnern an etliche Artikel von ausländischen Medienvertretern, die zur Fußball-Europameisterschaft waren in Deutschland und sich dann darüber dann doch ausgelassen haben, dass von der deutschen Effizienz und Pünktlichkeit eben wenig zu spüren war dort.
Olaf Groth, du bist Wirtschaftsprof und Chef des Beratungsunternehmens Cambrian Futures in Berkeley. Wie sehen CEOs und Politikschaffende in den USA die deutsche Wirtschaft? Welches Renommee, welches Bild hat man dort im Kopf?
Hochqualifiziert, teuer und kompliziert. Die Deutschen sind immer noch sehr hoch angesehen, was ihr Können angeht, gerade in der Wissenschaft, gerade im technologischen Bereich. Man kommt immer wieder auf das leidige Thema, dass die Deutschen sehr gut sind bei Qualität, aber nicht groß denken können. Da werden sich jetzt sicherlich die Mittelständler bei uns beschweren. Das ist sicherlich die große Ausklammerung und sicherlich auch einige Großkonzerne. Aber sagen wir mal so, der Durchschnitts, die Durchschnittswirtschaft bei uns in Deutschland denkt immer noch relativ klein im Vergleich zu den Amerikanern oder zu den Chinesen. Und das ist immer wieder das leidige Thema Ausskalierung. Ne? Die Bürokratie ist immer wieder ein Thema. Das hört man immer wieder, dass es schon ziemlich umständlich ist, nicht nur das Unternehmen aufzustellen, sondern auch den eigenen Lebensweg zu planen. Also ich habe immer wieder Freunde, die rübergehen, dann auch wieder zurückkommen zum Teil, die sagen, es ist wirklich alles sehr umständlich und doch sehr verbürokratisiert und jetzt natürlich mit den großen Einwanderungswellen auch noch komplizierter, denn die Bürokratie ist echt überlastet und da gibt es dann teilweise auch keine Logik mehr bei einigen dieser Schritte, die sich dann auch alle überschneiden. Also es ist für Unternehmer und für Wirtschaftslenker, die rübergehen, kein einfaches Feld.
In den 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts hat in den USA ein Trend begonnen, der mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen zu tun hatte. Da hat man viel Arbeitskräfte nach Mexiko ausgelagert, Asien, später dann ist China dazugekommen und der Produktionsstandort USA hat gelitten, wo also wirklich Hardware hergestellt wurde. Deutschland hat das nicht so drastisch gemacht. In den USA wurde dafür die Serviceindustrie ausgebaut. Nun versucht die Regierung Biden, zumindest hat sie das in den vergangenen paar Jahren versucht, wieder Arbeitsplätze, gerade industriell basierte Arbeitsplätze, wieder in die USA zurückzuverlagern. Matthias, ist den Amis das bisher gelungen oder sagen viele Firmenlenker, der Ausbildungsstand in den USA ist einfach zu schlecht im Vergleich zu Ländern wie China?
Also die versuchen es auf alle Fälle, das zu tun. Also nicht nur Biden. Ich denke, es ist auch der Plan von Trump, auch wenn er dort anders vorgehen will, hier wieder die heimische Produktion zu stärken. Aber man sieht es schon bei den Problemen, die es da in der Chipindustrie gibt, dass also man nicht in der Lage war, in Phoenix beispielsweise, wo es ja eigentlich genug qualifizierte Arbeitskräfte geben sollte, schon durch Intel, dass dort TSMC eben nicht in der Lage war, genügend Leute anzulocken, die noch das nötige Know-how haben. Es ist auch eine ganze Menge Know-how verloren gegangen, auch in der Computerproduktion. Und das war immer so das Vorteil von Deutschland, dass man doch eine sehr, sehr, sehr starke Produktion noch hat, Manufacturing in Deutschland, also derzeit wohl um die 20% der Wirtschaftsleistung. In den USA sind es nur 10. Und in den USA, also so sehe ich das zumindest, die Polarisierung, die wir haben, gerade hier in allen Staaten, die jetzt nicht gerade an der Ost- oder der Westküste liegen, ist eben dadurch entstanden, dass dort sehr viele Produktionsarbeitsplätze weggefallen sind. Das hatten wir in Deutschland nie so stark. Und jetzt sieht es so aus, als ob das in Deutschland passieren könnte, dass dort sehr viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Wir sehen ja gerade auch die Volkswagen-Krise. Und das stimmt mich schon so ein bisschen bedenklich, ob wir dann ähnliche politischen Zoll dann werden zahlen müssen, dass wir auch noch eine stärkere Polarisierung in Deutschland deswegen bekommen.
Olaf?
Ja, also das stimmt. TSMC hat ja hier in den USA auch, sagen wir mal, Arbeitskräfte dann importieren wollen aus Taiwan. Da stellten sich dann die amerikanischen Gewerkschaften natürlich dagegen, obwohl hier in der Tat, wie Matthias sagt, das eigene Potenzial noch sehr groß ist. Also höflich ausgedrückt, das Können ist einfach nicht vergleichbar, noch nicht vergleichbar mit den TSMC-Ingenieuren. Das muss wieder erarbeitet werden. Die Biden-Administration will ja eigentlich auch nicht, sagen wir mal, die alte Manufaktur zurückbringen, sondern Zukunftsbereiche ansprechen. Halbleiter gehören sicherlich dazu, aber dann gewisse höherwertige Halbleiter auch. Die ganze Geschichte mit Batterietechnologie zum Beispiel, wo man hinter China hinterherhängt, soll aufgerüstet werden. Im Übrigen gibt es da auch interessante Präzedenzfälle, auch gerade was Deutschland angeht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich vor 15 Jahren mal mit einem VW-Manager unterhalten habe, der gesagt hat, wir haben hier irgendwann mal, nachdem VW die eigene Batterieproduktion nicht vorantrieb, dann unser ganzes Batteriewissen nach Indien abgegeben und müssen das wieder neu aufbauen und das dauert lange. Also ähnlich geht es uns jetzt hier in den USA und Strafzölle helfen natürlich auch nicht unbedingt, weil wenn man nicht aus China importieren kann, kann man auch nicht gut von den Chinesen lernen und andersrum geht es natürlich genauso.
Und dann spielt eine ganz wichtige Rolle natürlich auch die Energie, gerade diese Zukunftsproduktionen wie KI, Rechenzentren, Chipherstellung, die benötigen einfach unglaublich viel Energie. Und Matthias, auch dort hat Deutschland jetzt nicht unbedingt die Nase vorn.
Ja, das ist ein Thema, was, glaube ich, noch nicht so richtig groß thematisiert wurde und was ich wirklich als fast schon fatal sehe, auch für Europa. Es gibt ja diese zwei Bottlenecks, ne, bei der künstlichen Intelligenz. Das eine ist halt die Verfügbarkeit von Rechenkraft, entsprechende Chips, die dafür produziert werden müssen. Aber das andere ist halt die Energie. Ne? Wie viel Energie brauche ich dafür? Und steht die Energie dann auch zur Verfügung? Und da ist es so in den USA, dass es Prognosen gibt, dass Ende des Jahrzehnts schon 20% des gesamten Energieverbrauchs in den USA durch Rechenzentren hier verbraucht werden könnten. Und da hat man, glaube ich, schon eingerechnet, dass man dort Fortschritte macht beim Energieverbrauch. Und da sehe ich einfach ein Problem in Deutschland, dort entsprechend Energie bereitzustellen. In den USA sagt man, dass selbst nukleare Energie nicht ausreichen wird. Man wird also viel auf Natural Gas gehen müssen. Und international hat man das erkannt. Also die Chinesen, die haben ja sehr viel investiert in Nuklearenergie, gehen jetzt auch in Kernfusion. Jetzt haben wir die Staaten im Mittleren Osten, die auch an der KI-Revolution teilhaben wollen und dort ganz gezielt Rechenzentren aufbauen und dann günstige Energie nutzen wollen und das offerieren wollen. Und da frage ich mich mittlerweile immer stärker, ja, wo bleiben wir dann in Deutschland, wenn wir diese sehr günstige Energie nicht haben? Können wir dort überhaupt noch mithalten? Müssen wir dann auch Sachen auslagern? Und ich denke mal, das wird als Thema noch richtig hochkommen.
Olaf? Ja, absolut. Und das spitzt sich zu. Ne? Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf der einen Seite haben wir den Energiekonsum bei der KI, der ein Problem ist. Auf der anderen Seite haben wir die KI, die bei der Gewinnung neuer Energien hilft. Man bedenke jetzt zum Beispiel die Fortschritte, die in den letzten Wochen gemacht wurden bei Fusion Energy zum Beispiel, die sagen wir mal, Stabilisierung des Energiegewinnungsprozesses durch die KI unterstützt. Ganz kritisch übrigens. Also hochwertige Beiträge der KI hier. Und wenn wir da vom Leder ziehen, dann kann es sein, dass die KI ihr eigenes Energieproblem löst. Aber noch sind wir nicht da.
Bei den vergangenen Landtagswahlen in Deutschland hat sich gezeigt, dass den Menschen im Osten Deutschlands auch das Thema Immigration große Sorgen offenbar bereitet. Das hat sich natürlich dann auch in den Wahlergebnissen zugunsten der AfD gezeigt. Das Thema Immigration spielt natürlich auch im Silicon Valley hier eine unglaublich große Rolle, aber mit einer anderen, Matthias, mit einer anderen Draufsicht.
Ja, eindeutig. Also hier das Silicon Valley würde es in der Form überhaupt nicht geben, wenn es nicht Einwanderung geben würde. 60% der Ingenieure sind im Ausland geboren und sehr viele Unternehmer, die hier große Unternehmen hochgezogen haben, kommen aus dem Ausland. Also Beispiel Pierre Omida bei eBay, Sergey Brin bei Google und so weiter. Noch viele andere Beispiele. Es würde ohne das gar nicht gehen. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass es natürlich auch qualifizierte Einwanderung ist. Also zumindest im Bereich Silicon Valley, wo man wirklich versucht, Talente aus aller Welt anzulocken und die dazu bringt, zu studieren. Und da dann auch an der Universität von Olaf und dass dann die Leute dann eben auch hier bleiben und sich verwirklichen können. Und diesen Sog sehe ich irgendwo in Deutschland nicht. In Deutschland her haben wir sehr viel Einwanderung, aber es ist eben auch sehr viele Einwanderung, die problematisch ist auf vielen Gebieten. Und wir werden ohne Einwanderung nicht umhinkommen in Deutschland, aber es muss stärker darüber diskutiert werden, wie die gestaltet werden soll.
Ich habe das gerade auch selbst erlebt, weil ich eine Green Card in den vergangenen Jahren beantragt habe. Das läuft alles sehr kontrolliert. Das sind ganz bestimmte Prozesse, die man durchlaufen muss und die sind eingespielt. Das Land ist darauf trainiert, mit Einwanderung umzugehen. Olaf, bei dir an der Uni, an der Haas Business School, wo du Professor bist, die leisten sich so schlaue Kerlchen wie dich und noch viele andere Professorinnen und Professoren, die aus dem Ausland kommen. Wie viele ausländische Lehrkräfte habt ihr bei euch?
Oh, das sind sehr viele. Wir sind international sicherlich ein Magnet. Die Uni Berkeley hat ja im Ausland keine Standorte wie andere private Unis in den USA zum Beispiel, sondern sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie durch ihre, ich weiß nicht was, 74 oder so Nobelpreisgewinner und die internationale
Reputation, ihre eigenen Parkplätze Nobelpreise bekommen, wenn sie einen Nobelpreis haben.
Genau, ja. Danke. Ja, und jemand wie ich, der muss noch für seinen Parkplatz relativ teuer bezahlen. Deswegen gehe ich lieber zu Fuß. Aber ich wohne auch nebenan, von daher kein Problem. Aber das sind, dadurch, dass es ja auch die angeblich die Nummer eins ist unter den Forschungsuniversitäten weltweit, hat man natürlich einen gewissen Sog, ja, der gut tut. Und wir haben sehr, sehr viele ausländische Fachkräfte hier bei uns. Nicht zuletzt durch die Universität sollen ja angeblich die Deutschen auch die größte Fraktion der im Ausland geborenen Anwohner hier sein. Ne? Es ist sehr viel Internationalität auf dem Campus. Es fühlt sich sehr international an. Ich würde wohl sagen, also Matthias, ist sicher nicht nur die sehr gut Qualifizierten, sondern auch die, sagen wir mal, nicht oder wenig Qualifizierten, wie zum Beispiel Restaurantarbeitskräfte, die ja hier, ist, also praktisch in jedem Restaurant die Küche machen. Also da kommt es gar nicht mehr drauf an, ob es deutsche, italienische oder englische oder mexikanische Küche sind. Es sind alles Mexikaner, die hier kochen und die auch teilweise dann mithelfen in der Bedienung. Und es wird immer wieder gesagt, und ich muss sagen, ich habe die Statistiken jetzt nicht recherchiert, dass die kalifornischen, das Restaurantwesen ohne diese illegalen Arbeitskräfte überhaupt nicht auskommen könnte. Ja? Von daher ist es schon so ein bisschen so, die Hochqualifizierten, ja, ganz klar, aber auch die, die ganz unten anstehen, vom Einkommen her, von beidem profitiert Kalifornien.
Ja, keine Frage, um das doch zu ergänzen, auch die Landwirtschaft. Also die Landwirtschaft könnte nicht konkurrieren, wenn es keine illegale Immigration gibt. Und wir kennen auch, ich wohne ja hier in der Nähe von Watsonville, einer landwirtschaftlichen Gemeinde, die 90% Hispanic ist. Wir kennen auch selber einige illegale Einwanderer hier. Der Unterschied ist, die Leute sind hier sehr, sehr gut integriert. Warum? Weil sie auch sofort arbeiten müssen. Sie müssen sich ja sofort einbringen. Es gibt in der Form nicht diese staatliche Unterstützung. Gibt es natürlich auch so Housing, Aid, glaube ich, Vouchers und so weiter. Und der Staat Kalifornien macht da auch viel, was ich auch richtig finde. Aber ich denke mal, die Integration ist dadurch schon viel besser, weil die Leute eben auch gezwungen sind, hier für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.
Ja, sie sind kulturell einfach akzeptiert oder akzeptierter als bei uns in Deutschland. Sie rackern also wirklich unheimlich. Ja, die
Kontrollmechanismen sind nicht so hoch, sodass auch Illegale schnell Arbeit finden und das nicht weiter auffällt und die werden von diesem Arbeitsmarkt aufgesogen.
Das stimmt. Es gibt natürlich auch, und man muss da fair sein, gibt es Engpässe. Also es wird immer wieder politisch heiß diskutiert auch, ob diese Arbeitskräfte denn auch, sagen wir mal, von dem öffentlichen Gesundheits- und Ausbildungswesen profitieren sollten, ob sie Führerscheine bekommen sollten und so weiter. Und da gibt es, wie bei uns in Deutschland, natürlich auch diese Diskussionen hier. Aber die Kultur akzeptiert sie einfach viel mehr, ne?
In der vergangenen Woche, wer das in Deutschland eventuell mitverfolgt hat, gab es ja die große TV-Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris und dort gab es eine relativ unappetitliche Stelle, in der Trump behauptet hat, dass in Springfield, Ohio, die Einwanderer, die illegalen Einwanderer aus Haiti, die Katzen essen würden und dass die den Einwohnern dort verloren gegangen seien. Das war natürlich barer Unsinn. Im Gegenteil, die örtlichen Arbeitgeber, die loben die Einwanderer in Springfield, Ohio, Olaf, weil sie sagen, die haben uns geholfen, jetzt diese Zeit zu überbrücken, wo wir viele Arbeitsplätze einfach nicht füllen konnten. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, dass die zu uns gekommen sind.
Ja, das ist ja immer die Sache, ne, mit den Einwanderern. Also ich meine, ich kann mich ja noch, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, an das Thema mit den sogenannten Gastarbeitern erinnern, ne, wo ja die Wahrheit eigentlich die war, dass die immer die Jobs gemacht haben, die die Deutschen dann auch nicht mehr wollten, nachdem sie sich denn nun einmal nach dem Wirtschaftswunder hochgearbeitet hatten, ne, und von daher war das eigentlich eine ganz normale Geschichte. Und das Gleiche gibt's hier auch. Sicherlich hast du immer irgendwo mal Leute, man hört immer wieder, da hat irgendein Emigrant einer Ente im Stadtparken den Hals umgedreht und hat die geschlachtet und sowas alles. Also das ist, was weiß ich, Quatsch natürlich, aber oder vielleicht gibt es das auch vereinzelt, aber das dann so aufzubauschen, ne, und wir haben das ja auch gesehen von der Trump-Seite her, die haben nahe gesagt, uns interessiert das eigentlich gar nicht, ob das die Realität ist, also rein faktisch gesehen, sondern die Leute reden drüber, also nehmen wir es mit. Die haben also zugegeben, dass sie diesen ganzen Quatsch aufbauschen und mitnehmen, einfach weil es Gesprächsthema ist, ja, Realität oder nicht. Aber ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Also in Deutschland sowohl als auch in den USA haben die Menschen das Gefühl, die Sache wird nicht gemanagt. Und das ist einfach das, die Frage. Es geht ja nicht darum, pro oder contra Immigration. Ich denke, beide Seiten wissen ja im Endeffekt, beide können gar nicht ohne Immigration. Wir haben ja auch jetzt gesehen, was weiß ich, vor ein paar Wochen kamen ja auch die neuen Zahlen raus. Deutschland kann ohne Immigration einfach gar nicht mehr, weil wir die Geburtenrate nicht haben. Und wir brauchen die qualifizierten Arbeiter. Und das Gleiche ist ja, trifft ja zu auf USA. Aber die Menschen haben das Gefühl, bei uns in Deutschland seit der Sache mit Merkel und den Immigranten von aus Syrien, den Leuten aus Syrien, aber auch hier mit den Leuten, die jetzt über die Grenze kommen, dass da keiner managt, dass keiner sagt, jetzt lass uns mal drüber nachdenken, wer reinkommt, auf welche Art und Weise die reinkommen, wofür die reinkommen, wie qualifiziert die sind und was machen wir denn mit den Leuten, die qualifiziert oder nicht qualifiziert sind und deren Kindern und wie stellen wir sicher, dass es auch humanitär alles gewährleistet wird und das ist ein super schwieriges Thema auf beiden Seiten des Atlantiks, aber man darf das nicht immer wieder so in die Ecke stellen, dass das alles Ausland, dass das alles Fremdenhasser sind, sondern die haben schon einen berechtigten Anspruch drauf, dass die Politik einfach mal anfängt, die Sache mit Plan auch zu managen. Und das fehlt.
Matthias, das ist ein guter Punkt, was der Olaf da gerade gesagt hat.
Absolut. Ne? Also ich habe ja viele Freunde noch in Deutschland, auch viele davon, die Lehrer sind und jetzt damit konfrontiert sind, dass sie also 80% der Schüler in der Klasse eben kein Deutsch sprechen oder nur sehr, sehr schwer Deutsch und versuchen das irgendwie zu überbrücken. Und eigentlich müsste es da viel mehr Hilfe vom Staat geben. Es müsste da viel mehr investiert werden. Es wird auch viel darüber geredet, aber es passiert eigentlich nichts oder fast nichts. Und das ist, wie Olaf schon sagt, das ist das Problem in Deutschland, dass viele Leute meinen oder auch sehen, dass einfach Deutschland überfordert ist mit der Situation. Und bei uns kommt noch eben dieses unsägliche Bürokratiemonster dazu, dass dann und die ganzen Regelungen, die wir uns verordnet haben, die dann dazu führen, dass wir also Straftäter aus Afghanistan, die dann zurückgefährt werden nach Afghanistan, noch ein Handgeld von, ich weiß nicht, wie viel waren es, 1000 Euro, irgendwie so 2 Jahresgehälter ausgezahlt bekommen, weil man da irgendwie mal so eine richterliche Verfügung gab, dass man das machen müsse. Und das wird natürlich wenig erklärt und das führt dann sofort gleich wieder zu Schlagzeilen und natürlich auch zu Unmut bei Leuten. Und ich denke, da muss A, viel mehr erklärt werden und B, muss vor allen Dingen endlich mal die Infrastruktur, und das ist ja nicht die derzeitige Regierung, natürlich kann man die kritisieren, aber das geht ja 20 Jahre zurück, ne, dass in Deutschland einfach der Ausbau der Infrastruktur vernachlässigt wurde.
Vom Stillstand zum Fortschritt, wir reden über das neue KI-Gesetz, das beim kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom auf dem Schreibtisch liegt, der soll das jetzt dann bald unterschreiben. Matthias, wird der Gavin Newsom denn dieses neue Gesetz überhaupt unterschreiben? Denn in den vergangenen Tagen gab es ja vielfache Kritik.
Das ist eine gute Frage, ob er es unterschreiben wird. Das wird spannend werden. Es gibt ja Kritik von beiden Seiten. Also einmal Kritik von Nancy Pelosi und auch der Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed, dass es also doch ein bisschen Overkill wäre, dass zu viel reguliert wird, dass letztendlich dann die Innovation darunter leidet. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wir brauchen das unbedingt. Also wie der Jeffrey Hinton, das ist ein Professor, der als der Pate der KI gilt. Und Elon Musk, glaube ich, sogar Elon Musk hat sich positiv ausgesprochen über dieses Gesetz. Also es gibt sehr viel hin und her und es wird spannend sein, ob der kalifornische Gouverneur das unterzeichnen wird.
Ja, was der Matthias da anspricht, das ist ja der bekannte Kampf zwischen den Doomsayers, ne? Also denen, die Welt relativ dunkel sehen, was die Zukunft der KI angeht, und den sogenannten Accelerationists, also denen, die am liebsten noch viel schneller voranschreiten wollen mit der KI. Und ich denke mal, die Realität und der vernünftige Ansatz liegt irgendwo in der Mitte. Also ich halte es für eine gute Sache, dass wenn dieses Gesetz denn nun käme, ich hatte mich auch für die EU AI Act ausgesprochen, obwohl man da auch viel kritisieren kann. Man kann auch an der GDPR der Europäer viel kritisieren. Das sind alles imperfekte Ansätze. Da darf man sich nichts vormachen, gerade aus Sicht der Unternehmer. Aber es ist einfach mal ein, wie man hier sagt in Amerika, ein Pfahl in den Boden gerammt, den man dann natürlich, darum muss man dran rumsägen, den muss man versetzen und so weiter, ganz klar. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. So, und ich denke auch so diese Sache, dass es der Innovation schadet, da muss man doch auch mal drauf gucken. Gute Regulatorik, die begünstigt ja Innovation, schlechte Regulatorik tut es das Gegenteil. Aber da, das ist wiederum eine Frage, wie, sagen wir mal, denkt man Unternehmer mit? Und da haben sich auch die Europäer sagen lassen müssen, dass sie da nicht genug getan haben. Okay, muss dann nachgearbeitet werden. Hier in USA jetzt mit oder in Kalifornien mit dieser Rechtsprechung ist es so, dass es ja nur zutrifft auf Leute, die Entwicklungskosten von 100 Millionen und mehr haben. Das heißt, der Kleinentwickler, den kümmert das gar nicht. Es kümmert ihn nur dann, wenn er von, sagen wir mal, Meta abhängig ist. Meta hat ja sein eigenes Llama als, na sagen wir mal, quasi Open Source dargestellt. Und wenn die jetzt von der Rechtsprechung gezwungen werden, aufgrund irgendwelcher katastrophalen Risiken ihre Modelle zuzumachen oder abzuschnüren, dann leidet natürlich diese ganze Open Source Entwicklergemeinde darunter. Und das ist schon richtig, da muss man noch dran rumschrauben.
Matthias, was sind die größten Unterschiede zwischen dem KI-Act der EU und dem kalifornischen Gesetz? Gibt es da so Punkte, die plakativ herausstechen? Und wenn ja, welche sind das?
Also der europäische Act ist meines Wissens viel, viel weiter ausgelegt als jetzt der kalifornische. Der ist doch stärker spezialisiert, spezifischer und würde ich mal sagen, ist in der Art auch besser als dieser doch sehr, sehr weitläufig ausgelegte EU-Act, den wir haben. Aber es ist richtig, auch was Olaf sagt hier, wir brauchen einfach die Regulierung. Man muss jetzt einfach auch mal Sachen ausprobieren. Und ich meine, niemand redet darüber. Wir haben ja Regulierung in der Luftfahrt, wir haben Regulierung in der Medizin, wir haben Regulierung bei den Banken. Das würde jetzt auch niemand groß in Frage stellen. Aber irgendwie bei AI habe ich so den Eindruck, dass man jetzt versucht, da so ein bisschen Wild West zu spielen und das einfach mal durchgehen zu lassen. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Also insofern, es ist wichtig, dass Kalifornien das macht und Newsom wird auch bewusst sein, wie wichtig das ist, was er da tut. Denn von den 50 Top-Unternehmen im Bereich KI sind mehr als 30 in Kalifornien ansässig, die sich dann wohl daran halten werden müssen. Das heißt, es wird dann auch für die ganze Branche und auch weltweit wird das Auswirkungen haben.
Ja, also ich stimme da überein. Wir haben im Moment in den USA mehr Regularien für Toaster als für KI, die gegebenenfalls auch, sagen wir mal, Dämme und so weiter mitsteuert. Ja. Also von daher brauchen wir irgendwas. Wir müssen auch mit betrachten, dass viele Teile der Bevölkerung mittlerweile sehr nervös werden, ne? Weil die Leute, die dort auf diesen Milliarden setzen, die schreiten mit großem Schritt voran und denken die Leute oft nicht mit, die Menschen einfach nicht mit. Und das fängt mit den Angestellten an, die teilweise nervös werden, weil sie immer wieder ihre Chefs reden hören über Reduzierung von Angestelltenzahlen. Und da muss man sich doch nicht wundern, wenn die Leute irgendwann mal aufhören zu experimentieren oder die Sache zu befürworten. Also ich denke, diese Transformation, die da stattfindet mit der KI, das ist ja auch eine Transformation des Menschen, des Arbeitsplatzes, der Gesellschaft. Und das muss man einfach mal mitdenken. Wenn ich jetzt vernünftige Regularien habe, dann kann ich neues Vertrauen schaffen. Und wenn ich Vertrauen schaffe, dann kann ich auch diese Intimsphäre zwischen einem Unternehmer oder einem Wirtschaftslenker und dem Kunden wieder neu aufbauen und dann kriegt man auch mehr Daten vom Kunden, mit denen man mehr anfangen kann. Also da gibt es schon auch nicht nur einen vicious cycle, sondern auch einen virtuous cycle, wie man hier sagt. Und den müssen wir herstellen. Ob dieses Ding, der nun SB 1047 nennt sich das, ob das nun das endgültige Instrument ist, müssen wir feststellen. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen und experimentieren.
Kalifornien könnte bald sein neues KI-Gesetz verabschieden und das dürfte natürlich auf die weltweite KI-Entwicklung auch Auswirkungen haben. Unser nächstes Thema. Google und Apple, die müssen in Europa wegen Wettbewerbsverstößen, bei Apple sind es unfaire Steuervorteile, Milliarden Dollar bezahlen. Olaf, wie beeinflussen diese milliardenschweren Strafen gegen Google oder auch im Falle von Apple die Geschäftspraktiken dieser großen Tech-Unternehmen in Europa? Oder kalkuliert man diese Strafen mittlerweile als Geschäftsrisiko mit ein?
Also es ist sicherlich schmerzlich, es ist ein wichtiges Signal. Ich denke, da baut sich mittlerweile eine Welle auf. Das hat es ja auch hier gegeben. Facebook hat ja auch in Texas, was weiß ich, 1,2 Milliarden oder was es da war, Strafe zahlen müssen. Ein halbes Jahr vorher war es Google mit mehreren hundert Millionen. Das sind sicherlich schmerzliche Stiche, aber es gefährdet diese sehr großen Unternehmen, sagen wir mal, existenzmäßig nicht. Von daher ist es jetzt nicht Hauptthema im Silicon Valley. Die Investoren werden sich darüber nicht freuen, aber sie sehen natürlich auch, die scheffeln ja so viel Geld jedes Quartal. Diese Unternehmen sind so groß, dass ein paar Milliarden da nicht mehr so schwer ins Gewicht fallen. Ne? Also die absolute Antwort ist es nicht, aber es wird schon auch ernst genommen hier, ja. Und es ist Teil einer Welle, die sich aufbaut.
Matthias?
Ja, also es ist interessant, dass diese Strafen jetzt eben auch bestätigt werden. Das gibt jetzt Europa auch mehr Macht. Ich hatte mich vor 2 Jahren mal mit einem der führenden Politiker unterhalten, die auch diesen Digital Markets Act vorangetrieben haben in der EU. Und der sagte mir, dass es da doch sehr, sehr viel Gegenwind gab, gerade auch im Silicon Valley, bis hin zu Drohungen, ne, gegen Europa nach dem Motto, ja, ihr könnt das ja alles mal verabschieden, aber wir werden das dann auf alle Fälle austesten. Und zwar gerichtlich und mit allem, was wir dort entgegenzusetzen haben. Und man hat so versucht, Druck aufzubauen. Insofern ist es jetzt ganz gut, dass jetzt bestimmte Entscheidungen dann auch bestätigt werden, weil gerade bei der Strafe für Apple, die ja viel weniger Steuern gezahlt haben in Irland, als sie eigentlich hätten zahlen müssen, wobei selbst die irischen Behörden das ja irgendwie gut geheißen haben und diese Steuern gar nicht eintreiben wollten, dass jetzt, nachdem das von der unteren Behörde abgelehnt wurde, annulliert wurde, dieses Urteil jetzt wieder bestätigt worden vom obersten Gerichtshof, ist also für die Wettbewerbshüter in den USA in Europa eindeutig ein Sieg und gibt ihnen natürlich auch mehr Möglichkeiten, jetzt Sachen durchzudrücken, und sie werden vielleicht auch ernster genommen jetzt.
Professore?
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, und bevor ich mich hier zu regulationsfreudig darstelle, muss ich schon so ein bisschen auch warnen. Ne? Denn wenn ich mir Europa so angucke, und ich bin ja nun 3-4 Mal im Jahr in Europa und unterhalte mich auch mit Politikmachern und Unternehmenslenkern und so weiter, dann kriegt man schon oft den Eindruck, dass Europa sehr datenfeindlich ist. Und natürlich ganz klar den Schutz und die Würde des Einzelnen in den Vordergrund stellt, das hört sich auch sehr gut an, aber für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und der Wirtschaft ist es nicht zuträglich. Und ich denke, es fehlt hier eine wirkliche europäische Digitalstrategie. Die gibt es sicherlich irgendwo, aber die gibt es dann auf dem Papier und die wird nicht umgesetzt. Also bevor man sich zu sehr freut, dass man die Amerikaner so hart rannehmen kann jetzt, muss man sich auch fragen, aber wie passt das denn in die eigene Digitalisierung, die eigene ich sage mal Kognifizierung, ne, durch die KI und andere Technologien. Da gibt es ja ganz, ganz spannende Geschichten mittlerweile mit Brain-Computer-Interfaces und Genomik und so weiter. Alles datengetrieben, ohne Daten geht es nicht mehr, ohne KI geht es nicht mehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Europäer sind sehr gut daran, sich zu schützen und auch mit dem großen Knüppel zu kommen. Aber die europäischen Unternehmer mitdenken und auch die eigene gesellschaftliche Entwicklung, wo will man denn eigentlich hin? Welche Gesellschaft will man aufbauen? Es geht doch gar nicht ohne Daten. Ohne Daten kriege ich keine Einsichten. Ohne Einsichten kann ich keinen Fortschritt machen. Also muss ja irgendwo natürlich der Schutz gewährleistet werden, aber doch auch mal an Grenzen gedacht werden und an das Weiterkommen und das Ausskalieren. Und da fehlt, glaube ich, eine kohärente Strategie, die dann aber auch umgesetzt wird. Es gibt natürlich den Common Data Market und so weiter. Aber wenn du mit Wirtschaftsleuten sprichst, dann siehst du schnell, den gibt es eigentlich nicht. Den gibt es auf dem Papier, aber den gibt es nicht in der Umsetzung. Und das liegt teilweise an den verschiedenen administrativen Prozessen, die einfach auch nicht angeglichen werden.
Wenn man diese Fragestellung weiter vorantreibt, Matthias, dann müsste man sich auch überlegen, wer könnte denn von solch einer Entwicklung profitieren, dass die Europäer relativ im Vergleich zu anderen Ländern oder Regionen der Welt datenfeindlich sind? Die USA müssen sich dort mittlerweile einige Auflagen gefallen lassen durch die EU. Wer könnte sozusagen der lachende Dritte sein? Ist es China?
Oh, das ist eine gute Frage, ob das China werden könnte. Also das möchte ich einfach mal an Olaf weitergeben.
Ich denke so an den Safe Haven der Welt, obwohl die Chinesen ja in ihrem eigenen Land zensieren auf das Brutalste. Aber eben, sie haben Energie im Überfluss, sie haben mittlerweile auch die Technologie, sie können bestimmte Sachen vorantreiben. Da wäre ja die natürliche Fragestellung, ob die Chinesen nicht quasi diese Plattformen zur Verfügung stellen, die vom Rest der Welt genutzt werden können und in diese Sparte reingehen, in diese Nische.
Also theoretisch schon, ja. Also rein theoretisch schon, bevor Olaf wesentlich qualifizierter dazu etwas sagen kann. In der Theorie schon, aber in der Praxis sehen wir ja, wie eigentlich Tech-Unternehmen gezügelt werden in China und wie stark die Regierung dort eingegriffen hat und wie stark dann eben dadurch auch die Dynamik verloren gegangen ist in der Tech-Branche in China. Also theoretisch macht das schon Sinn und China könnte da viel rausziehen. Die Frage ist, ob sie das dann auch tatsächlich machen würden, aber das weiß Olaf besser.
Naja, also es sind zwei parallele Entwicklungen. Ne? Zum einen hat Xi den Digitalunternehmern auf die Finger geklopft, weil sie einfach zu mächtig wurden und weil ihm einige, wie Jack Ma zum Beispiel, ganz öffentlich auch widersprochen haben und das System kritisiert haben. Und da geht man dann einen Schritt zu weit und landet irgendwo in einem Gefängnishotel, ne? Für ein paar Monate oder ein Jahr oder wie auch immer. Darüber hinaus wollte er die Wirtschaft auch ein bisschen wegentwickeln von reinen Konsumenten-Digitaltechnologien und Anbietern, eher doch auch auf Industriegüter und Automatisierung in der Industrie, denn er will ja so ein bisschen den Weg von Japan gehen. So, das ist die eine Sache innenpolitisch, aber die Digitalindustrie in China ist natürlich trotzdem noch ungemein stark, gerade im Konsumentenbereich, im Unternehmensbereich, Unternehmensdienstleistungen etwas weniger, aber auch das wird kommen, glaube ich, im Zuge der neuen Industriepolitik. Wenn es aber um Außenwirtschaft geht, ja, dann verhält sich die Lage noch ein bisschen anders. Also die chinesischen Konzerne werden schon angehalten durch diese berühmte Belt and Road Initiative, also die alte, man nennt das ja manchmal Seidenstraße, es ist ja sehr viel mehr geoökonomisch und geopolitisch als die Seidenstraße, aber dass die chinesischen Unternehmen da schon angehalten und getrieben werden, auch weiter zu digitalisieren, weiter auszubauen, denn man holt sich dadurch natürlich auch als chinesischer Staat Daten aus aller Welt ein. Und das ist schon eine Machtgeschichte. Aber um das knapp zu beantworten hier jetzt, ich denke auf deine Frage hin, Markus, China und USA werden davon zehren, wenn Europa digital zurückfällt. Ja? Und ich sage das manchmal so ein bisschen überspitzt. Europa muss aufpassen, dass es nicht in den analogen Tod stirbt. Denn ich sehe die Ausskalierung einfach nicht. Es gibt natürlich ein paar berühmte Unternehmen aus Europa, aber die Masse ist einfach nicht da. Und unter den weltweiten Großkonzernen fällt der Anteil der europäischen immer weiter zurück. Also da muss wirklich mal einer eine Gesamtstrategie aufsetzen. Denn es ist ja schon gut, wenn dieser dritte Weg, der europäische, so ein bisschen die anderen Wege ausbalanciert und dass man sich da in einer Triade auch so ein bisschen in der Weltwirtschaft dann miteinander arrangieren muss. Ja? Und wenn man sich da nicht einbringt, darf man sich nachher nicht beklagen, wenn einem andere das Spielfeld wegnehmen.
Guter Schlusspunkt zu unserem Ausgangsthema oder Einstiegsthema Wirtschaftsstandort Deutschland. Vielen Dank. Das war der Valley Talk Podcast aus dem Silicon Valley. Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann.